Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.
Wie spricht denn ein Einhorn, Alaric?
Naja, das Interessante ist, Steven hat eher sowas, wie soll ich sagen, er kommt souverän hinterher, aber er hat auch Momente, wo er so wahnsinnig traurig ist. Der ist so extrem hin und her gerissen. Er könnte eigentlich CNN Headline News mit Steven Ginchin. Steven, wie ist das Wetter bei euch in Hamburg? Oh, scheiße, wieder das alles fertig. Ich muss mit Harpe Kerkeling. Ups, nicht zu viel verraten. Nein, aber der ist so, der hat schon eine Range und diese Range macht halt Spaß. Ne? Der ist auf der einen Seite total betrübt und wie so ein kleines Mädchen, auf der anderen Seite kann er irgendwie Gewitter aktivieren und Blitze hageln lassen, wenn es sein muss. Und ja, der hat so eine ganz schräge und fantasievolle Superpower, die ich so noch nicht kannte. Und es hat richtig, richtig Spaß gemacht.
In meinem Podcast Kino oder Couch treffe ich jede Woche prominente Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Egal, ob aus dem Sport, Musik, Kino, Serien oder Entertainment-Business. Und gemeinsam sprechen wir über spannende Filme, Serien und das Leben. Und es wird die alles entscheidende Frage gestellt, Kino oder Couch? Heute spreche ich mit einem echten Multitalent. Auf der Bühne ist er genauso zu Hause wie vor der Kamera oder in dem Mikrofon. Er hat Figuren wie Jens Maul oder Schrotti geprägt. Er spricht 4 Sprachen fließend und wollte eigentlich Kinderarzt werden. Zum Glück für uns war sein Abi dann doch zu schlecht, weswegen er schließlich beim Radio gelandet ist und dort seine 2 Partners in Crime, wie man so schön sagt, Bulli Herbig und Christian Tramitz getroffen hat, ohne die bis heute nicht viel geht. Er hat am großen Lee Strasberg Institut in New York Schauspielerei studiert, lebt heute aber ganz bescheiden am Rande von München. Er ist ein fantastischer Typ, kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen. Herzlich willkommen, Rick Cavanian. Rick.
Danke, lieber Steven.
Moin.
Moin.
Ja, sehr gerne. Rick, starten wir direkt. Welches ist der Film deines Lebens oder einer der Filme, die du am allerliebsten guckst, von denen du am allermeisten sprichst?
Also das ist tatsächlich...
Gibt es da einen?
Ja, also das ist komischerweise... Carlito's Way, Brian De Palma, Al Pacino, ich weiß auch nicht, das ist so... Ja, da guckst du, ne?
Ey, Wahnsinn, also...
Da hörst du, da guckst du.
Ja, 1993, ich meine, der ist bald 30 Jahre alt und das Schöne ist, wenn du... Also das liebe ich ja so an diesem Podcast, dass man immer wieder auf Filmperlen aufmerksam gemacht wird, die man geliebt hat, aber dann irgendwie vielleicht ins Unterbewusstsein geschoben hat, weil man die nicht so häufig geguckt hat. Aber guckst du Carlito's Way da noch regelmäßig?
Regelmäßig nicht, aber weißt du, was ich total gerne gucke und auch hin und wieder lese, so komisch es auch klingt, das ist dieser Eingangsmonolog, wo Carlito Brigante da sozusagen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wird. Und was er da spricht, da kriege ich heute noch, ich weiß auch nicht, das ist irgendwas, das ist so, gibt so Dinge oder so Momente, die bleiben einem so, weiß auch nicht, so hängen im Kopf, diese, ich weiß auch nicht, das hat mich so berührt damals, obwohl es ja, ich weiß auch nicht. Aber da sind so viele andere Dinge in dem Film.
Aber ja. Kannst du es dann rezitieren?
Ich könnte jetzt schnell googeln und dann mit meiner Al Pacino-Parodie könnte ich dir ein paar Takte drauf vorlesen.
Aber kannst du Al Pacino gut parodieren? Also ist das also
von ich probiere es. Ich google das jetzt parallel und du sagst mir, ob es was taugt oder nicht. Das Risiko gehe ich jetzt ein.
Ja, gerne. Das finde ich gut.
Okay, warte hier. Moment. WLAN. Wo ist WLAN? Hier ist mein WLAN. So, hier auf Mauritius mit dem WLAN. So eine Sache.
So, muss man dazu sagen, dass Rick weit weg ist. Der ist auf Mauritius und genießt da das Leben. Und arbeitet.
Warte mal. Genau, in der Reihenfolge. Pacino. Carlitos.
Also ich kann ja in der Zwischenzeit, während du googelst, nochmal sagen. Ne? Also Al Pacino ist dabei. Sean Penn ist dabei. Viggo Mortensen ist dabei. Penelope Ann Miller ist dabei. Also das ist wirklich, vor allen Dingen, das ist so eine Paraderolle, die Al Pacino ja seit Scarface und der Pate perfekt spielt. Ne? Also puerto-ricanischer ehemaliger Sträfling will eigentlich weg von dem, was er gemacht hat. Drogen verschieben, übernimmt einen Nachtclub und logischerweise durch seinen Ruf und das, was er vorher alles gemacht hat, kommt er da wieder in Probleme rein. Kann man sich immer angucken, diesen Film, und genießen.
Ja, genau. Genau das finde ich auch.
Wie geil! So, jetzt, das ist der Opening-Monolog.
Ist das krass. Achtung.
Ja.
Somebody's pulling me close to the ground. I can sense, but I can't see. I ain't panicked. I've been here before. Same as when I got shut up 104th Street. Don't take me to no hospital. Fucking emergency room, don't save nobody. Some bitches always pop you up midnight when all they got is a Chinese intern with a dust spoon. Cedric, may I have any call? So?
Ey, wie geil,
ich glaube,
Rick.
Ich glaube, er war noch verletzter damals, als ich bin.
Somebody's pulling me. Aber wie machst du das? Erklär mal, wie schaffst du das?
Es ist so eine Mischung aus Glück und vielleicht irgendwie Begabung. Ich weiß es nicht. Ich mache halt jetzt auch schon. Ich sag, es gibt Dinge, die liegen mir gar nicht. Ich habe, ohne jetzt kokett sein zu wollen, als Josef Ratzinger Papst wurde, als wir Papst wurden, habe ich verzweifelt versucht, Herrn Ratzinger zu parodieren, hat nicht hingehauen. Also es gibt auch, wie soll ich sagen, Menschen haben denen mir nicht gelingt. Aber Pacino irgendwie, ja, ich finde ihn toll, natürlich, natürlich, aber ich gucke ihm einfach gerne zu und irgendwann merke ich so wie, why, Steven, why am I talking like him?
Aber warum dann, wenn du Al Pacino so geil findest, warum dann Carlitos Way? Also warum der Film?
Weißt du was? Ja, also wie gesagt, dieser Opening-Monolog ist so, das ist so, was ich an dem Film interessant finde, es sind ja Leute, die wirklich schlimme Dinge gemacht haben, aber Pacino gelingt es so, diese menschliche Seite dieses Menschliche, ja, zu spielen. Und was mich auch total fasziniert, ist diese Liebesgeschichte mit Penelope Ann Miller. Es gibt eine Szene, wo er in den Stripclub kommt, wo sie tanzt. Und das ist, die spielen ja über eine Distanz, also so ist es zumindest inszeniert. Du siehst ihn, wie er sie sieht, nachdem er aus dem Knast raus ist. Und die Liebe, die auch die Distanz hinbekommt, ich krieg heute noch beim Erzählen, das geht einem so nah. Und also auch Kleinfeld hier, oder wie heißt der, Sean Penn und ich weiß auch nicht, das ist so ein Film, da, die Vereine, die ziehen mich wirklich in die Leinwand rein und ich habe das Gefühl, ich weiß auch nicht, es ist irgendwas, was mich berührt, was mir Spaß macht. Und es ist gar nicht so sehr dieses, dass es das kriminelle Milieu ist oder dass es Mafia ist, sondern da ist so viel, da ist, oder sagen wir mal, trotz der Dunkelheit ist so viel Liebe im Raum und so viel Verlangen und so viel Sehnsucht und ich weiß auch nicht, ich gucke den und der tut mir gut, ja.
Ich kann das total verstehen. Ich finde, es gibt wirklich Filme, die dich total begeistern. Das hat nichts damit zu tun, ob sie düster sind oder ob das kriminelle Milieu ist, sondern die gehen irgendwie ganz tief rein. Und ich finde, dass Al Pacino ja vor allen Dingen früher, ne, also er war für mich auch der einzige Lichtblick in House of Gucci. Den Rest fand ich grauenhaft. Aber er ist ja vom schauspielerischen Typ her jemand, der das mit so viel Tiefe macht, ne? Und du hast eben auch die Stimme ja perfekt nachgesprochen. Der hat einfach ganz viel. Deswegen kann ich es total verstehen. Also ein Film, den ich mir unbedingt jetzt auch wieder reinpfeifen will. Wie sieht es denn bei einer Lieblingsserie bei dir aus?
Also meine erste Serie in Erfahrung, wie wahrscheinlich du auch, und das hat mich nach wie vor wahnsinnig beeindruckt, war 24. Also ich habe 24 mit so viel Bewunderung geguckt, wie man überhaupt sowas auf die Beine stellt. Ich habe mir gedacht, wie viele Masterminds müssen da zusammengesessen haben und haben einfach mal einen ganzen Tag geplottet und das dann nochmal 8 Staffeln oder ich weiß nicht, wie viele es gab. Das hat mich irre fasziniert und das hat bis heute begeistert. Also ich finde, das ist bis heute wirklich noch wie so ein Meilenstein in der Serie. Ja, also was Serien angeht, ja.
Ja, vor allen Dingen dann auch diese Splitscreens. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Ein Freund von mir.
Und ich bin großer Fan von Kiefer Sutherland.
Ja, ich auch. Ey, das Geile ist, ein Freund von mir war der Tontechnik-Chef von Kiefer Sutherlands Plattenfirma.
Abgefahren.
Und hat mich damals mitgenommen zu den Dreharbeiten von 24. Und das war auf so einem relativ, keine Ahnung, alten Fabrikgelände in der Nähe von Los Angeles. Und da gab es eine Szene, und das ist, glaube ich, um den Gigantismus mal zu erklären und den Erfolg von 24, da haben sie für eine Szene, die dauerte 10 Sekunden, haben sie von der Air Force 3 Tomcats oder wie diese Superflieger heißen, geliehen bekommen. Und diese Szene zeigt nur, wie Jack Bauer durchläuft durchs Bild und die überall rüberfliegen und irgendwelche Bomben runterlassen. Das war's. Aber dafür haben sie den Luftraum gesperrt und Dinge ausgepasst. Das war echt super. Aber ich finde die Serie auch cool und ich fand sie auch sehr smart erzählt. Ich glaube, dass 8 Staffeln vielleicht für mich ein Ticken zu viel waren.
Da gebe ich dir recht. ja, stimmt, ja, das stimmt.
Hast du denn Kiefer Sutherland schon mal getroffen?
Du getroffen, nicht persönlich, aber du wirst lachen, der macht ja auch Musik und wie ich finde, ganz schöne Musik. Und ich habe den mal bei einem kleinen Konzert, das ist gar nicht lange her, das war vor Corona, lass es 17 oder 18 gewesen sein, hat er in München ein Konzert gegeben mit seiner Band und das hat total Spaß gemacht. Also kleine Halle, vielleicht 700, 800, also klein für ihn, würde man sagen, Weltstar, keine Ahnung, spielt vor 5, 6.000, nee, war irgendwie klein, Leute mit Bier, mit Wein, gute Stimmung, getanzt, gelacht, gesungen, hat aus dem Privatleben erzählt, hat total Spaß gemacht, ganz. Ich kenne ihn, wie gesagt, nicht, aber hat einem das Gefühl gegeben, sehr erdiger Typ, also sehr bodenverbunden, so, ja.
Ja, der hat in einem Interview auch mal erzählt, das finde ich ganz spannend, weil er gehört ja zu diesem berühmten Brat Pack, ne? Also mit Emilio Estevez und den ganzen. Und er fand, also Brat ist ja eigentlich ein Schimpfwort für einen Jungen. Du bist eine Brat, ne? Du bist ein, keine Ahnung, Flegel oder irgendwas. Und er hat immer gesagt, dass er es total schlimm fand, aber er ist in einer Zeit groß geworden, also der war auch sehr eng mit River Phoenix durch Stand By Me und sowas. Wenn du dir mal die Karriere anguckst, ist das Wahnsinn, was der alles schon gemacht hat, ne? Seit wann und immer noch erfolgreich.
Ja. Wahnsinn, ja. Ich guck dem auch einfach.
Und mit einem bösartigen Vater.
Oh, das ist so? Ist das so?
Ja, also den Donald Sutherland habe ich schon mal ein paar Mal getroffen. Das ist wirklich kein Menschenfreund.
Oh, okay, alles klar. Dann bin ich jetzt nicht mehr stolz darauf, dass er mir in London plötzlich vor die Nase gesprungen ist. Ich völlig ohne, meine Frau sagt, das ist doch der, die Donald Sutherland. Aber dann streiche ich die Erinnerung.
Nee, die kannst du ja drin behalten, aber gut, dass du nicht angesprochen hast, weil ich glaube, dass der dann irgendwie in die falsche Richtung geht.
Nein, das würde ich eh nicht machen.
Mein lieber Rick, bist du denn Team Kino oder Team Couch?
Also momentan ganz extrem Team Kino, weil ich finde, das Team, also das, wir müssen im Team Kino wieder das Kino unseren Mitmenschen ins Gedächtnis rufen. Wir müssen wieder dafür sorgen, dass die Leute gerne ins Kino gehen. Die Leute sollen wissen, es ist sicher, ins Kino zu gehen. Und die sollen sich wieder auf die Filme im Kino freuen. Und das ist mir wirklich ein Herzensanliegen. Kino, Kino, Kino. Aber, sage ich auch gerne, ich gucke wahnsinnig gerne Serien. Auf jeden Fall.
Bist du denn jemand, der auch gerne ins Kino geht oder ist das für dich aufgrund deines Bekanntheitsgrades auch zeitweise extrem anstrengend schwierig?
Null. Ich gehe herzlich gerne ins Kino und wenn mich jemand sieht und grüßt, alles gehört dazu, alles ist cool. Ich liebe das, ins Kino zu gehen. Es gibt, ja, wie in jeder Stadt, wunderschöne Kinos und ich habe da so ein paar Orte, wo ich in München gerne hingehe und es macht Spaß mit Freunden. Meine Lieblingsvorstellung, kein Witz, Sonntag 14.30 Uhr.
Wirklich. Aber warum? Weil du direkt gerade aufgestanden bist, gefrühstückt hast und schön gemütlich da reingehst, alle sind gut drauf, es ist entspannt?
Genau so. Und was schön ist, wir gehen oft so zu 6, zu 8 und das macht total Spaß. Ich liebe das. Und danach irgendwie noch irgendwie Käffchen.
Wirklich. Aber ich finde solche Traditionen super. Also so eine Sunday-Matinee habe ich lange nicht gemacht. Finde ich toll.
Ja, würdet ihr bestimmt
auch. Und dann auch egal welcher Film, ist das dann eher das Erlebnis oder ist der Film ausschlaggebend?
Es ist interessant, dass du fragst, weil du vorhin gesagt hast, House of Gucci war nicht so dein Film. Wir waren zu 10 bei House of Gucci und es war das Erlebnis, was im Vordergrund stand, sage ich ganz ehrlich. Also es hat Spaß gemacht zu 10. Wir haben uns über die Mode amüsiert, wir haben uns über die Musik amüsiert, wir haben uns über Jared Leto amüsiert. Und es war, wenn ich den Film hätte bewerten müssen, er wäre mit Sicherheit deutlich positiver ausgefallen. So. Und das war dann tatsächlich das Erlebnis im Vordergrund, ja.
Aber ich finde, du hast damit gerade was ganz Wichtiges gesagt. Ich finde, dass Kino sich wieder Mühe geben muss, zu einem Erlebnis zu werden, zu dem, was du da auch gerade beschrieben hast, dass man gerne hingeht und das Gefühl hat, man hat etwas erlebt, trotz eines guten oder trotz eines schlechten Films.
Ja, ja, absolut, finde ich auch.
Rick, kommen wir mal, ich habe dich ja in höchsten Tönen schon gelobt und ich bin ein riesengroßer Fan und wir haben uns ja schon vor langer, langer Zeit sind wir uns begegnet und sehen uns leider nur sporadisch, aber was ich so spannend finde ist, wenn man sich mal wirklich deine Lebensgeschichte anguckt, war der jetzige Beruf ja irgendwie vorgezeichnet, aber verlief dann doch über eine ganze Menge Umwege. Ne? Du hast Politikwissenschaften studiert, nordamerikanische Kulturgeschichte und Psychologie. Warum?
Das frage ich mich auch. Nein, es ist wirklich so, ich wollte nach der Schule, ich wollte Kinderarzt werden, aber mein Abischnitt war schlecht. Ich hatte 2,9, habe keinen Medizinstudienplatz bekommen, Dann habe ich mich halt für Politikwissenschaften, Amerikanistik und Psychologie eingeschrieben, weil es dafür in München keinen Numerus Clausus brauchte. Das habe ich gemacht, weil meine besten Freunde alle studiert haben und ganz schnell irgendwelche Vordiplome und Prüfungen und Magister und hin und her und Doppelstudium. Naja, und dann bin ich halt beim Radio gelandet und das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Und meine ganzen Studierendenfreunde haben eher so ein bisschen herablassend auf den Kasperl vom Radio geguckt. Und ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass das, was Bulli und ich damals gemacht haben, auch Arbeit war, weil es eben Spaß gemacht hat. Und das kannten die anderen nicht in ihrem Studio. Und ich musste tatsächlich lernen, dass Arbeit auch Spaß machen kann. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schlicht, aber ich habe das lange Zeit nicht begriffen.
Das Witzige ist, dass wir einen ähnlichen Weg gegangen sind, weil ich wollte ja auch Medizin studieren und habe dann zur Überbrückung ein Volontariat beim Radio gemacht und ein Praktikum, das in einem Volontariat endete, und habe auch gemerkt, das ist die Arbeit, die mir mehr Spaß macht. Also insofern kann ich es total nachvollziehen.
Ja.
Nein, aber warst du denn schon jemand auch in der Schule, der das Talent hatte, andere Leute zum Lachen zu bringen?
Ich sage es ganz ehrlich, nicht, dass ich das bewusst erinnern kann. Also jetzt kommen zwar schon manchmal irgendwie so Leute von damals, die ich gelegentlich treffe, die sagen, naja, du hast damals schon auch lustige Dinge gemacht, aber die habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich dachte, ich bin lustiger oder besser als die anderen, sondern ich habe die halt gemacht, aber überhaupt nie mit dem Ziel oder auch gar nicht mit dem Wunsch, später einmal andere damit zu unterhalten, also schon gar nicht beruflich. Das ist also wirklich nicht.
Aber wer hat das denn entdeckt? Oder war Bulli, du hast es auch mal gesagt, dass Bulli dich sozusagen entdeckt hat. Hat Bulli dieses Talent aus dir rausgekitzelt und gefördert und du hast es dann dankend sozusagen verfeinert?
Ganz ehrlich, Steven, ich könnte es nicht besser beschreiben. Es ist ziemlich sehr präzise, was du gerade gesagt hast. Er hat es tatsächlich entdeckt. Er hat irgendwie mir das Gefühl auch gegeben, ey, das, was du machst, ist anders oder besonders oder gut, so. Und irgendwann habe ich halt selber gemerkt, okay, da ist vielleicht wirklich was dran. Und das ist die eine Seite. Die andere Seite ist tatsächlich auch zu akzeptieren, dass das, was einem Freude macht, oder ich hatte ja auch noch die glückliche Situation, dass ich mit einem Freund eben gemeinsam was arbeiten durfte, was sich noch weniger nach Arbeit anfühlen ließ. Also ich musste gewisse Dinge wirklich begreifen. Und dann kam auch noch der Faktor Glück dazu und ja, so kam eins zum anderen.
Und dann wurde aus dem genialen Duo ein Trio. Christian ist ja auch, kommt da auch aus einer ganz anderen Ecke. Das Tolle ist ja, dass ihr drei so viele Felder gemeinschaftlich abdeckt und so viele Schnittmengen habt, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass ihr nicht von vornherein irgendwie die Monsterkarriere hingelegt habt. Wie ist denn Christian dazu gekommen? Und wann war dir bewusst, Mensch, das, was wir hier machen, das spricht wirklich ganz, ganz viele Menschen auch an?
Christian kam dazu, als ich mich 1994 entschieden habe, dass ich auf eine Schauspielschule gehe. Ich bin 95 dann für ein Jahr nach New York gegangen, zu Lee Strasberg auf die Schule. Und Bulli hat sozusagen nach einem Ersatz für mich gesucht und hat über eine gemeinsame Freundin und Kollegin dann Christian kennengelernt. Und zwischen Christian und Bulli hat es, glaube ich, auf den ersten Blick, aufs erste Treffen hin gleich gefunkt, menschlich und auch was die Arbeit betraf. Und plötzlich waren wir zu dritt. Oder sag ich mal so, als ich dann 96 zurückkam, war eben Christian mit dabei und dann ergab sich die Gelegenheit für die Bulli-Parade, Sketche zu machen. Ja, und die letzten 26 Jahre sind irre schnell verflogen.
Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Also 26 Jahre. Ich erinnere noch ganz genau, wie das damals war. Da gab es ein Abendessen bei ProSieben nach der Schuh des Manitou, nach dem Kinostart. Und da kam Bulli dazu und meinte so, ey Leute, 500.000 Menschen haben sich diesen Film schon angeschaut. Es war ja weit weg von den, ich glaube, was war das, 12 Millionen, die es dann am Ende geguckt haben. Und es ist ja immer noch ein Erfolg. Hast du diese Magie bei euch dreien in der Sekunde und auch bei dem Film gespürt? Oder war das, ihr habt gesagt, wir blödeln zusammen und gucken mal, was dann passiert?
Vielleicht war es was zwischendrin. Also ich habe, wie soll ich sagen, ich hatte beim Dreh von Manitou, das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Aber es war ja für mich auch mein erster Kinofilm. Ich wusste ja gar nicht, was das heißt. Ich meine, du musst dir vorstellen, Steven, ich habe damals eine Filmrolle von Almeria im Handgepäck mit im Flugzeug nach Deutschland mitgenommen. weil gerade keiner geflogen ist, um dieses Filmmaterial zu belichten. Dann sagt einer, Rick fliegt nach München, komm, drück dir mal die Original-Filmspule in die Hand. Das war undenkbar. Undenkbar. Und ich bin dann dort angekommen und dann hat jemand den Film genommen, belichtet und ich meine, dieser Film, also das ist alles, es war teilweise improvisiert, hanebüchen, unerfahren, chaotisch, Wahnsinn, nachgedreht, ganz wenige Leute haben dran geglaubt und sein Glück war, dass Bernd Eichinger dran geglaubt hat und dann ist plötzlich dieser Film und dann heißt es, ja, 500.000, 1 Million, 3 Millionen, 6 Millionen, 9 Millionen, aber letzten Endes die Würdigung oder die Anerkennung oder zu verstehen, was tatsächlich damit passiert ist, ist wirklich erst viele Jahre später passiert. Und jetzt nach so vielen Jahren freut es einen umso mehr, dass man an Silvester gezeigt wird oder an Neujahr im Fernsehen, dass zwei Generationen später einen immer noch die Kinder, ganz kleine Menschen einen darauf ansprechen und sagen, hey, du bist doch der oder ihr habt doch das gemacht. Das erfüllt einen mit Freude und auch mit Stolz und Dankbarkeit, auf jeden Fall.
Ja, ich finde es immer noch beeindruckend, aber ich finde es toll, wenn man, also ich meine, wie du schon gesagt hast, ich glaube, das kann man nicht vorhersehen und ich glaube, man kann es immer noch nicht glauben, aber das ist ja deutsches Kulturgut. Ne? Also es ist ja absolut unfassbar, was danach auch gekommen ist. Kommen wir aber vielleicht mal jetzt in die Gegenwart, weil es gibt nämlich neben deiner Schauspielerei und deinen Stand-Ups und dem Theater, das du machst, gibt es ja, wie gesagt, deine große Leidenschaft und das ist die Synchronisation. Und das aktuellste Projekt auf deiner Liste der ganz vielen Synchronisationen ist ein Film, der nennt sich Mia and Me. Und da geht es, das ist eine Kinoadaption von einer Animationsserie. Soweit ich weiß, es geht um ein Mädchen, das ein Armband hat und ein Buch und damit in eine Zauberwelt voller Einhörner und Feen gelangt. Was hat dich an dieser Synchronrolle jetzt gereizt? Also das ist ja eine junge Zielgruppe. Und vor allen Dingen ganz viele kleine Mädels, die das bestimmt freut.
Du, soll ich dir ganz ehrlich sagen, was es war? Als ich Einhorn gelesen habe, habe ich mir gedacht, das ist ja mal geil, ich habe noch nie ein Einhorn gesprochen. Das war wirklich, so eine, ohne zu wissen, was es ist, aber ich habe gedacht, hey komm, es ist ein Einhorn und mit ein bisschen Glück darf ich dem Ganzen so meinen persönlichen Rick'schen Stempel aufdrücken. Und das durfte ich glücklicherweise auch. Hey, und das hat echt Spaß gemacht.
Wie spricht denn ein Einhorn à la Rick?
Naja, das Interessante ist, Steven, der hat eher sowas, wie soll ich sagen, er kommt souverän daher, aber er hat auch Momente, wo er so wahnsinnig traurig ist. Der ist so extrem hin und her gerissen. Er könnte eigentlich CNN Headline News mit Steven Gatchen. Steve, wie ist das Wetter bei euch in Hamburg? Oh, scheiße, wieder, das ist alles fertig. Ich muss mit Harpe Kerkeling. Ups, nicht zu viel verraten. Nein, aber der ist so, der hat schon eine Range und diese Range macht halt Spaß. Ne? Der ist auf der einen Seite total betrübt und wie so ein kleines Mädchen, auf der anderen Seite kann er irgendwie Gewitter aktivieren und Blitze hageln lassen, wenn es sein muss. Und ja, der hat so eine ganz schräge und fantasievolle Superpower, die ich so noch nicht kannte. Und es hat richtig, richtig Spaß gemacht.
Also ist das so etwas wie bei Dragu, dass diese Bandbreite der Emotionen dich vor allen Dingen reizt, stimmlich da voll einzutauchen?
Das ist auf jeden Fall ein Riesenspaß für mich. Das ist auch anstrengend tatsächlicherweise, weil oft denken ja Menschen zu Recht, naja, der sitzt da in seinem Kämmerchen und spricht da vor sich hin. Wir stehen gerne und wir müssen auch mehrere T-Shirts am Tag voll schwitzen, weil sonst klingt es ja nach Sitzen und nichts tun. Und diese extremeren Rollen eben wie Dracula oder jetzt eben hier das Stormy bei Mia und Me, das verlangt einem schon so ein paar T-Shirts ab und macht aber auch, wie soll ich sagen, das ist einfach, es gibt mir viel, ja.
Ist das denn für dich eine andere Vorbereitung, wenn du jetzt synchronisierst oder schauspielerst oder ein Bühnenprogramm machst? Oder ist das im Prinzip alles das Gleiche? Brauchst du eine gewisse Zeit an Ruhe, um dich da direkt drauf einzustellen? Oder weil du danach so lange eintauchst in eine Figur oder in einen Film, brauchst du davor viel Freunde und Familie um dich rum?
Also ich sag mal so, beim Synchron ist es leichter. Beim Synchron ist es ja meistens so, man kann den Film ein paar Tage vorher sehen oder ein paar Wochen vorher sehen. Ich gucke mir den Film an. Und dann sehe ich, okay, da und da, okay, da ist mehr verlangt, da musst du so und so, mach mir da so meine gedanklichen Notizen oder schreib es manchmal auch auf. Und dann ist es ja im Grunde, ne, so von Take for Take, so von Satz zu Satz und man hat dann eben mehrere Tage Zeit, an denen man das machen kann. Das ist etwas, was ich, glaube ich, mittlerweile ganz gut so emotional hinbekomme oder auch seelisch ganz gut verarbeiten kann, wenn man, ich sag mal, Jim Knopf und die Wilde 13 dreht und dann die Wilde 13 sein soll. Da habe ich mich tatsächlich darauf vorbereiten müssen, weil es extrem anspruchsvoll ist, körperlich. Es ist die verschiedenen Charaktere. Das war dann schon eher, sage ich mal, da war ich dann abends nicht der beste Kollege, der mit einem Bierchen trinken gegangen ist. Da war dann oft so, okay, jetzt ausruhen, überlegen, was hast du gemacht, was können wir anders machen, war das das Richtige? Vielleicht auch nochmal, habe ich tatsächlich auch gemacht, nochmal Regisseur anrufen, sagen, hey Dennis, was ist los, kann ich mal sehen, was wir heute gemacht haben, war das richtig, spielen wir, haben wir, da war ich wirklich aufgekratzt. Also das hat mich extrem vereinnahmt, aber als ich dann das Ergebnis gesehen habe, war ich dann schon happy. Aber es ist unterschiedlich. Also Bühnenprogramme, um jetzt nochmal ein drittes Fass aufzumachen, das ist auch, das strengt mich tatsächlich auch an. Das ist auch, da brauche ich dann auch Zuspruch und Wärme von Familie und Freunden, ja.
Aber ich glaube, das Schöne ist, dass du so viele Talente hast, dass du das auf so viele Standbeine packst, dass das eine ja auch immer das andere logischerweise befruchtet. Aber bist du denn jemand, also wenn man sich jetzt große Comedians anguckt, ne, also ein Robin Williams hat ja auch so wahnsinnig viele Talente wie du, ne, der konnte in Rollen schlüpfen, automatisch Menschen synchronisieren, aber hat ja auch immer davon gesprochen, dass er einen sehr, sehr dunklen Kern auch hat. Ist das bei dir, also wirkst du auf mich überhaupt nicht, aber muss man manchmal einen dunklen Kern haben, um extrem lustig zu sein?
Boah, das ist echt eine schwierige Frage, Steven. Ich kann das, ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich gut beantworten kann. Ich war ja ein sehr, sehr großer Bewunderer von Robin Williams und bin es heute noch. Und Robin Williams, ich weiß nicht, ob ich das jemals erzählt habe, aber ob ich es dir mal unter vier Augen erzählt habe. Ich habe einer der Gründe, oder ich sag mal, die Liebe zum Synchron ist tatsächlich damals entstanden, als ich Aladdin gesehen habe und Robin Williams den Djinn gesprochen hat. Und das war, glaube ich, Anfang der 90er Jahre. Und ich wusste nicht, dass Robin Williams all diese Stimmen damals gesprochen hat. Und irgendwann gucke ich das nach und sage mir, wie ist das möglich? Wie geht das überhaupt? Und Robin Williams hat mich wirklich in einigen Bereichen meiner Arbeit extrem positiv berührt. Und ich verehre ihn nach wie vor wie ein... Das bedeutet mir wirklich wahnsinnig, was dieser Mensch künstlerisch auf die Beine gestellt hat. Menschlich habe ich, klopf, klopf, sage ich ganz bewusst, das Glück. Ich hab schon auch Phasen, wo ich still bin oder wo ich zurückgekehrt bin oder gerne mehr zuhöre als gerne oder als lieber andere zu unterhalten. Aber diese wirklich dunkle Seite ist mir zum Glück, die kenne ich nicht. Also deswegen möchte ich auch nichts dazu sagen, weil ich weiß nichts dazu. Aber es gibt tatsächlich Leute, die, ich glaube, aus der dunklen Seite oder wie soll ich sagen, aus der dunklen Seite vielleicht was Helles generieren können. Also Peter Sellers war ja auch so ein Fall, wobei der, glaube ich, als Privatperson, also als Künstler, ich liebe Peter Sellers als Künstler, aber der muss als Mensch sehr schwierig gewesen sein, was man ja über Robin Williams nicht sagt. Robin Williams muss ja auch als Mensch ein wahnsinnig liebevoller und freundlicher Mensch gewesen sein. Natürlich, was diese dunkle Seite betrifft, das ist einfach, ich kann dazu nichts sagen, also das wäre vermessen, glaube ich.
Nein, aber es ist toll, also deswegen, du hast mich auch nie als jemand, also oder ich habe dich nicht so kennengelernt, aber jeder hat, glaube ich, sagen wir traurige, emotionale Phasen oder ruhige Phasen. Bei Robin Williams war das extrem. Den habe ich kennengelernt, der war genau so, und über Peter Sellers habe ich nur gehört, ich meine, der Partyschreck, was für ein großartiger Film mit ihm. Hammer. Und da habe ich auch nur gehört, der muss der Despot gewesen sein auf dem Set. Also bösartig, bis unter das Blut. Ja. Hast du es jemals bereut, nicht Kinderarzt geworden zu sein?
Nein. Nee, ich kann wirklich jetzt, nach so vielen Jahren kann ich frohen Mutes sagen, ich bin wirklich froh und dankbar über das, was ich jetzt mache und machen darf, ja.
Und das machst du fantastisch und ich hoffe auch noch ganz lange. Lieber Rick, ich würde gerne ein kleines Spiel mit dir spielen. Ich stelle dir immer Fragen und gebe dir mögliche Antworten und du entscheidest dich für eine Antwort und sagst dann vielleicht kurz, warum.
Kann ich mich auch für zwei Antworten entscheiden?
Das müssen wir dann sehen, musst du mir gut verkaufen.
Okay, gut.
Für eine neue Bully-Show musst du eine Person des öffentlichen Lebens parodieren. Wen wählst du? A. Angela Merkel, B. Robert Geissen, und jetzt kommen wir direkt zu deiner Möglichkeit, oder C. Joko und Klaas.
Joko und Klaas.
Würdest du machen?
Also ich sage mal so, ich weiß nicht, ob ich es hinbekäme, aber Herr Geissen wird ja so unfassbar gut parodiert von unserem lieben Kollegen, na super, ich und mein Hasen, ja, er möge es mir nachsehen. Oh, bitte hilf mir, oh, ich komme nicht drauf. Jetzt rede ich mich gerade um Kopf und Kragen, weil ich neulich mit ihm gearbeitet habe. Aber es ist, ich bin so weit weg, deswegen habe ich den. Warte, ich komme drauf. Hilfst du mir, Steven?
Du hast dein Gehirn sozusagen in Deutschland gelassen.
Am Äquator verloren.
Ja, genau. Und wie heißt der denn? Martin Klempner.
Der wunderbare und so liebe Martin Klempner. Martin, siehst du mir nach, ich bin eine riesen Backpfeife, aber es ist hier diese Hitze auf der Insel. Und Martin parodiert ihn wie kein Zweiter, wie ich finde. Und Frau Merkel wird ja auch von etlichen Kollegen toll parodiert. Deswegen wäre für mich persönlich die Herausforderung, Joko und Klaas zu parodieren. Allerdings auch im vollen Bewusstsein, dass ich wie damals bei Josef Ratzinger brutal auf die Nase fliegen könnte und scheitern könnte. Ja.
Aber die Herausforderung wäre da. Beim nächsten Mal präsentierst du uns da. Bin ich gespannt.
Ach du Scheiße, klar.
Okay. Du ziehst in eine Doppelhaushälfte und darfst dir aussuchen, wer dein neuer Nachbar wird. Mit wem willst du in Zukunft unter einem Dach leben? Bulli, Marisa Tomei oder Peter Sellers?
Eindeutig Bulli, weil ich A, meine Ehe nicht gefährden möchte und B, weil Peter Sellers, wie schon von dir vorhin ernannt, ein Despot wäre. Das wäre mir viel zu heikel, deswegen das vertraute und bekannte Gesicht Bulli unter einem Dach, das wäre gar kein Problem.
Du landest in der fantastischen Welt Zentopia aus deinem neuen Film Mia and Me. Wer rettet dich daraus? Christian Tramitz, deine Frau Henning Baum?
Entschuldige bitte, aber mit Henning Baum habe ich überhaupt nicht gerechnet. Deswegen, ich würde mich, Christian hätte keinen Bock, mich zu retten. Meine Frau würde sich sagen, oh, schon wieder Arbeit, komm, mach deinen Scheiß allein. Zu Recht aber, weil ich sie wahnsinnig oft mit meiner Arbeit belästige. Deswegen hat sie sich zu Recht und zu 100% eine Pause von mir verdient. Aber von Henning Baum aus Zentopia gerettet zu werden, das ist ein super Stunt, den möchte ich erleben.
Ja, ihr habt ja zusammen Jim Knopf und die Wilde 13, da kennt ihr euch ja nun auch genügend. Aber ein toller Typ, Henning.
Toller Typ und ich kenne keinen, der zwischen den Takes so viele Liegestütze hinbekommt wie er.
Das glaube ich, vor allen Dingen bei den Oberschenkeln, Oberarmen meine ich, Oberarme. Nein, du bist.
Ich wollte nur sagen, ich bin sicher, Henning kriegt auch Liegestütze irgendwie mit seinen Oberschenkeln hin. Weiß der Geier wie, aber irgendwas, alles was körperlich ist, kriegt Henning hin.
Du stehst mal wieder mit einem Soloprogramm auf der Bühne. Wer darf dir letzte Tipps geben? A. Harpe Kerkeling, B. Otto oder C. Anke Engelke?
Ist das schwierig? Also wenn ich es mir aussuchen dürfte, ausnahmsweise, ich würde mir von allen dreien gerne Tipps geben lassen. Wer mir schon Tipps gegeben hat, ist Otto tatsächlich, weil er mich schon das eine oder andere Mal in Hamburg in der Vorstellung besucht hat. Und das ist immer so süß. Und Otto, Harpe und Anke seien an dieser Stelle herzlich gegrüßt. Otto ist halt super nach der Vorstellung. Weißt du, du sollst mehr bayerisch machen. Wir in Hamburg, wir mögen das. Das bayerisch, da war zu wenig bayerisch. Hast du gemerkt? Hast du gemerkt, eine Stelle, wo du bayerisch gemacht hast, sofort die Leute geklatscht, nicht? Und das ist halt, das ist, also wie gesagt, am liebsten von allen dreien. Otto liebt es, wenn ich bayerisch rede. Das ist so süß.
Ja, aber du hast auch Otto gerade perfekt wieder nachsynchronisiert oder gesprochen.
Ein bisschen.
Wir haben noch eine weitere Rubrik, Rick, und die nennt sich Fast und Furchtlos. Und da geht's logischerweise um Geschwindigkeit. Also schnelle Fragen, schnelle Antworten.
Okidok.
Wunderbar. Wenn du ähnlich wie in Mir and Me ein Armband hättest, das dich überall hinzaubern könnte, wohin würdest du jetzt reisen?
Kalifornien.
Von Mauritius nach Kalifornien. Willst du mich eigentlich verarschen, sag mal?
Hey Steven, warte mal, um dir kurz Einblick in meinen wirklich komisch aufgeweichten mauritische Schädel zu geben. Mein erster Gedanke, als du die Frage gestellt hast, mein erster Gedanke ohne Scheiß war Mars. Da habe ich gedacht, wieso denn Mars? Dann kam Mond. Warte mal, jetzt ist mir schon wieder das Ding aus dem Ohr gefallen. Dann nach Mond kam nach Hause und da ich gesagt, alle drei uncool, lass uns nach Kalifornien, aber es ist total so, entschuldige bitte.
Ja, großartig. Okay.
Oh Mann.
Sehr schön, aber gute Antwort. Trotzdem Kalifornien. Aber ich dachte so, du bist gerade irgendwie noch für die nächsten Wochen und Monate auf Mauritius und willst dann nach Kalifornien. Ey, du hast ein Leben. Du hast ein Jet-Set-Leben. Rick, hier kommt die nächste Frage. Was liebst du, was alle anderen hassen?
Ich sage mal, sowas, womit wirklich nur wenige Leute was anfangen können, ist Stille. Die meisten Leute um mich rum, so sehr ich sie auch liebe und so sehr ich sie auch Familie und Freunde nenne, ich glaube, was Stille anbetrifft oder angeht, da bin ich einer, ich kann mit einem großen Maß an Stille gut umgehen. Ja? Damit meine ich gar nicht Einsamkeit, sondern wirklich still sein. Das ist irgendwas, was andere sagen, oh, sag mal Rick, lieber still. Es ist komisch, aber irgendwie, ja, das ist Stille. Ich würde tatsächlich den Begriff Stille wählen. Ja.
Finde ich sehr schön. Das ist schwierig. Ich finde, Stille hat immer was, man fühlt sich dann immer getriggert, was zu sagen. Und manchmal ist ruhig sein vielleicht die bessere Option. Ne? Muss man aber lernen. Welches ist dein Lieblingsschimpfwort auf Armenisch?
Das ist eine interessante Frage, die mich, glaube ich, noch niemand gefragt hat, lieber Steven. Ich kann auf Armenisch nicht fluchen. Es ist kein Witz. Ich habe Armenisch, ich glaube, das habe ich erzählt schon mal, das habe ich ja gelernt noch vor Deutsch. Meine Großmutter war damals bei uns, hat mich mit meiner Mutter großgezogen und ich habe von meiner Großmutter keine Schimpfwörter gelernt. Ich kenne also auf Armenisch keine Schimpfwörter. Nee.
Das ist gut. Also wunderbar. Braucht man ja eigentlich auch gar nicht. Wenn man nett durchs Leben geht, ist ja auch schön. Wer bringt dich immer wieder zum Lachen, auch wenn du es gar nicht willst?
Tiere und Kinder.
Also Katzenbabys und Menschenbabys.
Ja, lustigerweise, ich glaube gar nicht so sehr, dass es Babys sind, sondern Kinder, weil sie einfach, mein Neffe zum Beispiel ist 5, der stellt Fragen und sagt Dinge, die sind so lustig und so komisch, weil man einfach irgendwie, als Erwachsener kommt man da nicht drauf. Und das liebe ich so an dem. Der stellt so Sachen, so Fragen und erzählt dann einfach Dinge und da kann ich mich kaputt lachen. Genauso Eichhörnchen zum Beispiel oder jetzt hier auf Mauritius Kakerlaken und so eine Sachen. Die sind lustig irgendwie, ja.
Gut, ihr habt noch nie jemanden kennengelernt, der gesagt hat, Kakerlaken sind lustig, aber wenn es dir Freude macht, mein lieber Rick, dann bleib auf Mauritius, bevor du nach Kalifornien fährst. Da gibt es auch Kakerlaken.
Ja, also ja.
Deine Synchronrolle in Mia und Mia, haben wir eben gemerkt, ist ein sehr emotionales Einhorn und auch nah am Wasser gebaut. Was bringt dich persönlich zum Weinen?
Aufrichtigkeit.
Aufrichtigkeit bringt dich zum Weinen?
Ja, also sagen wir mal so, mich rührt es, wenn ich spüre, dass mein Gegenüber die Schranken runterlässt. Also die Hosen runterlässt. Die Schranken runterlässt würde heißen, dass die Schranken zugehen. Nee, die Hosen runterlässt. So muss es sein.
Okay, also dass er sich sozusagen oder sie sich emotional öffnet und sozusagen keine Fassade aufrechterhält.
Genau, wenn mir mein Gegenüber die Gelegenheit gibt, ihn direkt zu erkennen, ohne dass ich sozusagen analysieren muss oder verifizieren, recherchieren, sondern jemand, dem ich begegne und der sein Schild runternimmt und sagt, das bin ich. Da sage ich, wow, das bewegt mich.
Welches ist dein nutzlosestes Talent?
Ich kann dicke Backen machen. Muss ich lange überlegen.
Was denn hier?
Aber es ist wirklich so. Es ist komplett nutzlos. Und hey, jetzt mal ohne Scheiß, Steve. Ein Ding, was wirklich wahr ist, und es ist total lustig, dass sich an der Stelle so ein kleiner Kreis schließt. Ich werde nie vergessen, wie ich zum Spaß früher, so da war ich, wie alt war ich denn? 19, 20. Und da habe ich vor Bulli zum Spaß dicke Backen gemacht, weil er sich immer kaputt gelacht hat über dicke Backen. Und er hat gesagt, Rick, das müssen andere Menschen auch sehen. Die werden sich kaputt lachen, wenn sie deine dicken Backen sehen. Das erzählt ja für einen Scheiß. Und ja, aber irgendwie war was dran an den dicken Backen. Ich weiß es auch nicht.
Ach, wie geil. Ich kann dicke Backen machen. Oh, mein lieber Rick, das war ein so herrliches Gespräch. Und ich bin auf deine Talente neidisch, auf den Ort, an dem du bist. Und neidisch und mit großer Vorfreude auf unsere nächste Begegnung werde ich in den Tag reinziehen. Aber ich habe noch eine Frage an dich. Welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
Sunshine. ist glaube ich, ein ernster Film, aber der Titel passt.
Ja, Sunshine ist ein Film, aber es gibt auch einen, und das erinnert mich an meine Zeit bei MTV, es gibt einen Song von Jay-Z, der hieß Sunshine. Und ich kann jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe damals ganz viele Shows bei MTV als Regisseur auch gemacht. Und da gab es immer ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, Awake on the Wild Side, oder es gab immer so eine Call-In-Show, wo sich Leute ihre Lieblingsvideos wünschen durften. Und ich fand dieses Lied so geil. Und ich habe die ganze Zeit immer bestimmt in jeder Sendung, dass dieses Lied gespielt wird, weil ich gesagt habe, die haben die meisten Leute für abgestimmt, was überhaupt nicht stimmte. Aber ich habe es, glaube ich, wochenlang in jeder Sendung einmal gespielt und den Leuten ging es total auf den Sack. Rick, ich danke dir, mein Lieber. Bleib gesund und munter, bleib so ein toller Mensch, wie du bist, und ich freue mich auf unsere nächste Begegnung, vielleicht ja bei der Premiere von Liebesdings oder bei einer anderen Premiere oder auch mal so. Solltest du zwischen Kalifornien, Mauritius und wo auch immer vielleicht mal in meiner Nähe sein, in Norden, in Hamburg, melde dich, sag jederzeit Bescheid, ich gehe mit dir Kaffee trinken und Otto Walkes treffen.
Steven, ich kann das nur so zurückgeben. Vielen, vielen Dank für ein intensives, ein lustiges, ein gehaltvolles Gespräch über 11.000 Kilometer Distanz von Mauritius nach Hamburg. Es ist immer wieder eine große Freude. Vielen Dank für deine lieben Worte und herzlich alles Gute für dich.
Danke dir. Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinistar.